Gottes heute versammelt im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,
der Himmel und die Erde gemacht hat.
Zum heutigen Gottesdienst in unserem, wie ich finde, sehr schönen Gemeindesaal, noch schöner geworden, als er vorher gewesen ist, begrüßen wir Sie ganz herzlich. Und wenn ich wir sage, dann meine ich damit den Wolfgang Breitfeld und mich. Wie schön, dass ich Sie, lieber Wolfgang Breitfeld, heute endlich mal dazu gewinnen konnte, diesen Gottesdienst gemeinsam zu planen und auch durchzuführen. Lange haben wir es uns vorgenommen und heute ist der Tag. Der heutige Sonntag wird in unserer evangelischen Liturgie Reminiscere benannt. Was bedeutet denn dieses Reminiscere? Dieses Wort Reminiscere verdankt seinen Namen, dem 6. Vers des Psalm 25, mit dem beschäftigen wir uns heute auch noch ein wenig. Gedenke, lateinisch, Reminiscere, gedenke Herr an deine Barmherzigkeit. Die Barmherzigkeit unseres Herrn und unser gemeinsames Vertrauen darin werden uns durch den heutigen Gottesdienst begleiten. Und wir möchten euch jetzt einladen, dem Psalm 25 gemeinsam miteinander zu sprechen.
Nach dir, Herr, verlanget mich. Mein Gott, ich hoffe auf dich.
Lass mich nicht zuschanden werden, denn keiner wird zuschanden, der auf dich harret.
Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steine.
Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott, der mir hilft. Täglich harre ich auf dich.
Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind.
Der Herr ist gut und gerecht, darum weist er Sündern den Weg.
Die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue für alle, die seinen Bund und seine Gebote halten.
Um deines Namens willen, Herr, vergib mir meine Schuld, die so groß ist.
Der Herr ist denen Freund, die ihn fürchten, und seinen Bund lässt er sie wissen.
Meine Augen sehen stets auf den Herrn, denn er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen.
Wende dich zu mir und sei mir gnädig, denn ich bin einsam und elend.
Die Angst meines Herzens ist groß. Führe mich aus meinen Nöten.
Siehe an meinen Jammer und mein Elend und vergib mir alle meine Sünden.
Bewahre meine Seele und errette mich. Lass mich nicht zuschanden werden, denn ich traue auf dich.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da. Und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Wenn ich hier so in die Reihen schaue, sobald ihr euch, und das sind die meisten, wenn ich mal zu den mehr oder weniger regelmäßigen Besuchern vom Gottesdienst zählt, dann ist euch die folgende Szene, die ich jetzt gleich schildere, bekannt. So wie ich das auch regelmäßig erlebe. In der Nähe der Eingangstür steht zumeist eine Kirchnerin oder ein Kirchner. Heute eine Kirchnerin. Lächelt uns freundlich an. Freundlich werden wir alle begrüßt. Ein kurzer Austausch folgt, vielleicht sogar die Frage danach, wie die vergangene Woche so war und was sonst gerade so aktuell ist. Im Gottesdienstraum schaue ich mich dann nach den mir vertrauten Gesichtern um, suche mir einen Platz, heute hatte ich dann die Auswahl, noch einen Platz suchen, suche mir einen Platz und setze mich. Der Gottesdienst beginnt bei uns zumeist mit einer instrumentalen Musik. In die Szene eines ganz anderen Gottesdienstes nimmt uns der Psalm 100 mit hinein. Der Psalm 100 ist sowas wie das Eingangslied eines Gottesdienstes. Und ich zitiere den jetzt. Jauchzet dem Herrn alle Welt, dienet dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken, erkennt, dass der Herr Gott ist. Einem Posaunenstoß gleich oder gleich dem vollen Festtagsgeläut einer großen Kathedrale wird hier hinausgerufen, kommt! Jetzt ist die Zeit, vor Ort in Gott zu treten und ihm zu begegnen. Dieser kräftige Schall, dieser Ruf zum Gottesdienst im Tempel, der bewirkt zweierlei. Einmal tritt zunächst in den Hintergrund was die einzelnen Gottesdienstbesucher möglicherweise an Gedanken, Lasten und Beschwerden mitgebracht haben. Diese finden wohl noch ihren Platz im Gottesdienst, wie uns ja auch viele der Psalmen zeigen. Zum anderen löst dieser einladende Schall ein fröhliches Bekenntnis aus. Er, der Herr, hat uns gemacht zu seinem Volk und zu den Schafen seiner Weide. So war es früher mit dem Gottesdienst. Nach solcher Begrüßung fassten sich damals die Besucher an den Händen und zogen singend und lobend in den Gottesdienst ein. Sie konnten es nicht lassen, Gottes Größe und Gottes Treue zu besingen. Dem konnte sich keiner entziehen. Die Gestaltung unseres Gottesdienstes und die Liturgie ist, wie so vieles anderes auch, dem zeitlichen Wandel unterworfen. Dieser Psalm 100 möchte uns dennoch daran erinnern, was das Wesen des Gottesdienstes ist. Unser Gott ist es nämlich wert, dass wir ihm zuallererst mit einem Loblied begegnen. Und zwar nicht allein im sonntäglichen Gottesdienst, nein, sondern auch in der Andacht zu Hause, bei Festen in der Familie oder mit Freunden oder wo auch immer wir uns an Gott wenden. Denn das ist unsere eigentliche Berufung, Gott zu ehren und ihm zu singen. Einfach, weil er Gott ist und sonst keiner. Der Apostel Paulus schreibt in seinem Brief an die Gemeinde in Ephesus, und da zitiere ich ihn jetzt, denn Gott hat uns von Anfang an erwählt, dass wir mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit loben. Wenn ich am Sonntag in den Gottesdienst gehe, dann gehen wir auf dem Weg dorthin schon die Gedanken durch den Kopf, wen ich denn wohl dort treffen werde. Psalm 100 erinnert mich jedoch daran, dass der Gottesdienst vor allen Dingen dazu da ist, gemeinsam, wir alle hier heute, gemeinsam vor Gottes Angesicht zu treten. Vor das Angesicht dessen, der mich, der uns geschaffen hat und in Christus errettet hat. Dem darf ich nun in diesem Gottesdienst Raum geben. Dass etliche andere, mir vertraute Menschen das Gleiche tun. Psalm 100 entdeckt, welche Begeisterung das gemeinsame Lob Gottes haben und bewirken kann. Wie solche Begeisterung uns durch den Tag tragen kann bei all dem, was möglicherweise sonst so auf uns lastet. Lass uns beten. Und dieses Gebet habe ich heute mal als Gedicht aufgeschrieben. Herr, wir kommen her, um dich zu suchen. Du hast schon lange uns gesucht. Wir hoffen sehr, dich hier zu finden. Du fandst uns längst auf unserer Flucht. Wir sitzen hier, um dich zu loben. Du schenkst uns selbst das Lied dazu. Wir haben vor, dir hier zu dienen, doch wer vor allem dient, bist du. Du dienst uns, auch wenn wir das nie ganz verstehen. Du dienst uns, du Gott, um den sich Welten drehen. Du dienst uns, wir lassen es voll Dank geschehen. Und darum dienen nun auch wir, heute mit Freuden dir. Amen. Und jetzt wollen wir das Lied nur aus dem Roten Gesangsbuch der Nummer 115 gemeinsam singen.
Thank you.
lesen aus dem Alten Testament. Sie steht im 4. Buch Mose, im 21. Kapitel. Israel brach auf von dem Berge Hor in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Weg und redete wieder Gott und wieder Mose. Warum habt ihr uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Da kamen sie zu Mose und sprachen: Wir haben gesündigt, dass wir wieder den Herrn und wieder dich geredet haben. Bittet den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose: Mache dir eine eherne Schlange und richte sie auf an einer Stange. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemanden eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben. Wort der Heiligen Schrift.
Das Volk Israel wandert nach dem damals gloriosen Auszug aus Ägypten durch Wüsten. Das ist anstrengend, gefährlich und vor allen Dingen lang. 40 Jahre lang damals ein ganzes Menschenleben. Nun endlich stehen die Israeliten wenige Kilometer vor dem Ziel, dem Land, wo angeblich ja Milch und Honig fließen, aber der Weg ist versperrt, unüberwindbar. Also müssen sie umkehren, zurück, wieder in die Wüste. Die Stimmung ist schlecht. Wen wundert's? Die Wüste und die Schlangen. Ich vermute mal, dass die allermeisten von euch hier noch nicht längere Zeit durch eine Wüste gewandert sind. Und wie lange ist es her, dass ihr eine Schlange in freier Natur gesehen habt? Wahrscheinlich auch schon eine ganze Zeit. Ne? Und doch, von Wüsten und von Schlangen haben wir zumindest eine Vorstellung. Da haben die meisten von uns tatsächlich Bilder im Kopf und auch im Herzen. Und vielleicht auch Gefühle. Sie stammen vielleicht aus Filmen oder Büchern, aber nicht nur. Tief, ganz tief in uns tragen wir ein Wissen um die Wüste und auch um die Schlangen. Fangen wir mal mit der Wüste an. Wüste, was verbinden wir so damit? Alles endlos, schutzlos, Sand und Fels, gleißend hell am Tage, tiefdunkel in der Nacht, eiskalt, überwölkt von einem kalten Sternenhimmel, tief in der Nacht. Wüste, das ist Freiheit und Abenteuer, Treibsand, Sandsturm, Gefahr, Einsamkeit, Durst. Das Leben steht immer auf dem Spiel in der Wüste. Und wir verstehen das so genau, weil wir wissen, was Wüste ist, weil wir alle immer im Leben, naja, immer wieder mal sowas wie Wüstenerfahrungen machen. Es gibt diese inneren Wüsten, in denen wir leben. Einsam. Da ist nichts, das uns seelisch nährt. Ich kenne Menschen, die ihr Leben so beschreiben. Ich lebe in einer Eiswüste und wir alle verstehen, was das heißt. Und nun zu den Schlangen und den Satz konnte ich mir dann nicht verkneifen. Wer konnte uns dazu besser Auskunft geben als jemand, der die Schlange in seiner Apotheke oder so führt?
Ja. Schlange, was bedeutet es für uns? Nämlich Gefahr, ganz real, falls sie giftig ist. Aber auf jeden Fall ist sie unheimlich, ungreiflich. Plötzlich ist sie da aus dem Nichts heraus und schon ist sie wieder weg. Und dazwischen, wenn es böse kommt, treten wir allzu sehen auf sie drauf, werden gebissen. Ein Albtraum vieler. Und wieder kommt dieser Albtraum ja nicht aus unserem unmittelbaren Geschehen heraus und Erleben, sondern in uns stecken tief alte Geschichten. Die Schlange ist das, was unser Leben und unsere Welt bedroht. Die Schlange ist das Gift, das uns vergiftet. Die Schlange ist der Tod, so wie es ja bereits am Anfang der Bibel erzählt wird. In der Bibel ist die Schlange ein Bild für den Versucher, für den Durchdringer, der alles durcheinander bringt, der die Eva zum Ungehorsam verführt, die wiederum den Adam, und so setzt sie es fort. Sie schwindet und windet sich hin und her, schleicht sich an, zischt, tötet. Das war schon im Paradies so. In der Wüste ist es nicht anders. Schlangen machen sich im Lager Israels breit. Erstaunlich nur, Gott schickt sie. Die Schlangen machen den Aufstand gegen Gott sichtbar. Nämlich Israel ist das Leid, das ihnen das Essen, was ihnen Gott gegeben hat und täglich serviert, das Manna und die Wachteln. Die Schlangen töten inzwischen etliche aus dem Volk. Jetzt sind die Israeliten alarmiert und sie gehen zu Jesus. Wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bete doch zum Herrn, damit er uns von den Schlangen befreit. Und Mose betet für das Volk. Das Volk gibt zu, wie damals Adam und Eva, haben wir uns aufmischen lassen. Wir haben auf die Stimme des Teufels gehört. Gott versorgt euch nicht richtig, flüstert er uns ein. Er könnte auch anders. Gott hält euch womöglich das gute Essen vor. Sie sind dieser Stimme gefolgt. Statt Gott zu glauben, dass er sie gut versorgt und nach der Wüstenzeit in ein fruchtbares Land führt. Mose aber betet und Gott zeigt ihm und dem Volk einen Ausweg. Voraussetzung ist, dass das Volk vertraut, darauf vertraut, dass der Blick auf die eherne Schlange sie vor dem Tod schützen kann. Und was kann dies alles denn möglicherweise für uns bedeuten? Blickt doch einmal einen Augenblick zurück auf das, was ihr bisher erlebt habt, in den verschiedenen Stationen eures Lebens. Denn wie schon angedeutet, unser Leben ist ja auch ein Wandern durch die Zeit und durch den Raum. Und wir können nachdenken darüber, über unsere Kindheit, über die Jugend, Ehe, Kinder, Beruf, Freundschaften, Vereine und so weiter. Es ließe sich noch viel erfüllen. Was und wie waren diese Zeiten gefüllt? Schöne Abschnitte, ruhige, unruhige, schwere, unerfüllte Wünsche, Hoffnung mit Enttäuschung. Welche Rolle hat denn Gott überhaupt gespielt auf dieser Wanderschaft unseres Lebens? Welche Erfahrungen haben wir mit Gott in dieser Zeit gemacht? Nehmt euch etwas Zeit in euren Gedanken für diese Probleme, die ich angerissen habe. Das Klavier wird uns begleiten und wir können unseren Gedanken nachhängen.
Ziel, das du gerne erreichen möchtest, und zwar unabhängig davon, wie alt du bist. Und um eine solche Wanderschaft geht es ja auch im heutigen Lesungs- und Predigttext. Diese Wanderschaft, von der wir gehört haben, kann man gut mit unserer Wanderung durch unser Leben vergleichen. Das Volk Israel war aus Ägypten ausgezogen, sie wanderten durch die Wüste auf ein Ziel zu, das sie nicht kannten. Gott hatte es ihnen versprochen, sie hatten auf der Wanderung viele, viele Gefahren vor Augen gehabt, Hunger, Durst, fremde Völker, gefährliche Tiere, Wüste, aber auch viel Großartiges erlebt. Denkt nur mal an den Durchzug durch das Schilfmoor, die Durchquerung des Meeres, die Bewahrung vor den Ägyptern, die Begegnung mit Gott am Sinai, Essen, das vom Himmel fiel und vieles, vieles, vieles mehr. Mit Gottes Hilfe hatten sie es bis hierher geschafft. Aber jetzt war ihnen das alles zu viel geworden. Sie wurden gegen Gott und auch gegen Mose. dass Gott sie aus der Sklaverei befreit und ihnen ein großes Ziel gegeben hatte, dass Gott ihnen mit großen Wundern geholfen hatte, das war alles plötzlich unbedeutend geworden. Wichtig war eins, das Essen schmeckte nicht. Alles war mühsam und sie waren immer noch nicht am Ziel. Es war ihnen einfach alles zu viel an Mangel.
Und wie ist es bei uns? Wir haben eine wunderbare Zusage von Gott für unser Leben, nämlich das Ziel, Gottes Ewigkeit. Wir haben die Botschaft von Jesus, der uns die Liebe des Vaters entgegenbringt und sichtbar macht, diese Liebe. Wir finden in seinen Worten Trost. Wir haben eine Kraftquelle und Hoffnung für unser Leben. Wir haben Gottes Hilfe erfahren, Gebete wurden erhört und er ist da bei uns. Und trotzdem sind wir dann manchmal doch sehr unzufrieden mit unserem Leben, wie es ist, und dann murren wir. Dann sind wir unzufrieden mit den Umständen, unzufrieden mit den anderen, mit uns selbst, und mit Gott. Wir fragen Gott, klagen, warum das so ist und er nicht alles anders macht. Warum tut er nichts? Und was tut Gott? Die Israeliten erhofften sich, dass Gott die Situation verbessert, die Mängel abstellt. Sie hatten ganz konkrete Vorstellungen, was Gott tun sollte. Doch Gott reagiert hier genau anders. Er stellt nicht die Menge ab, sondern er verschlimmert erst noch die Situation. Schlangen kommen, an denen die Menschen sterben.
Bleibt die Frage danach, warum macht Gott das? Ist er nun doch kein liebender Gott, sondern ein harter und zürnender Gott? Wir müssen einfach mal genau hinschauen. Worum ging es denn bei dieser Wanderung? Der Sinn war, die Israeliten sollten das Ziel erreichen. Und das ging nur unter einer Voraussetzung, wenn sie Gott vertrauten, dass er sie dorthin bringt. Aber sie verloren das Ziel aus den Augen, fragten dann nur noch danach, ob der Weg angenehm und bequem ist, richteten sich auf den Wege ein und Gott sollte dann alles nach ihren Vorstellungen regeln. Sie verloren einfach das Vertrauen in Gottes Liebe und in Gottes Fürsorge. Das Problem, was ich gerade beschrieben habe, hat sich in den letzten 3000 Jahren nicht verändert. Geht es uns denn nicht ganz oft genauso, dass wir das Ziel unseres Lebens, nämlich Gottes Ewigkeit, aus den Augen verlieren? Uns hier in unserer Zeit des irdischen Daseins auf unserem Weg des Lebens einrichten und uns nur noch damit beschäftigen, wie wir es uns jetzt hier und heute angenehm und bequem machen können. Und Gott soll uns gefälligst dabei helfen. Und wenn er es nicht tut, wie wir uns das vorstellen, dann kommt der Zweifel. Warum ist der krank und warum ist jener gesund? Warum geht es den Übeltätern da gut und anderen guten Menschen schlecht? Warum muss dieser sterben und jener darf leben? Warum? 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 Wenn Gott uns hier leiden lässt, können wir dann seiner Liebe und seinen Zusagen überhaupt trauen? Kann man sich dann auch auf seine Zusagen verlassen, auch wenn es um die Ewigkeit geht? Gibt es Gott überhaupt? Kann Gott Probleme nicht schneller oder anders lösen? Viele solcher zweifelnden Fragen tauchen dann auf.
Und Gott? Was macht er? Manchmal hilft er, manchmal macht er nichts und manchmal verschlimmert er die Situation. Aber das macht er nicht, um uns abzustrafen, sondern damit wir aufwachen und umkehren. Und auch deshalb, damit wir wieder den Blick auf das Ziel richten und endlich begreifen, dass wir ohne ihn nicht ans Ziel können kommen. Sondern vielmehr ihm vertrauen, dass er schon weiß, warum er es so macht. Und auch um wieder Vertrauen zu lernen. Gott gibt den Israeliten in der Wüste ein Zeichen. In dieser Schlange aus Kupfer, nur wenn sie wieder auf Gottes Hilfe sich einlassen und ihm vertrauen, können sie gerettet werden, können sie ans Ziel kommen. Ohne Gottes Hilfe müssen sie starten. Einen anderen Weg gibt es für sie nicht. Dann ist es keine Rebellion gegen Gott und auch kein besseres Reich. So ruft Gott auch uns immer wieder, damit wir aufwachen und umkehren und begreifen, dass wir ohne ihn verloren sind. Denn nur mit ihm kommen wir ans Ziel. Und dafür hat Gott uns ein Zeichen gesetzt. Nicht eine Schlange, sondern den, den er ans Kreuz, der sich für uns ans Kreuz nageln ließ. Wenn wir auf ihn sehen, nämlich auf unseren Herrn Jesus Christus, werden wir gerettet, kommen wir ans Ziel. Dieser eine Punkt in der Geschichte der Welt ist der Ort der Hilfe Gottes für uns Menschen. Christus ist Gottes Hilfe, wie er am Kreuz hängt, wie er sagt, das tue ich für dich. Was sollen wir tun? Wie sollen wir damit umgehen? Und für uns, liebe Gemeinde, steht die eherne Schlange, das Kreuz, hier ganz vorn am Altar. Wenn unser Mut zur Wut werden, zu Tod, und wenn unsere Hoffnung leidet, auch dann, wenn unsere Geduldsfaden mit unseren Menschen, mit uns selber oder dieser ganzen Welt, die eine unfriedliche Welt ist, zu Ende scheint, dann lädt uns unser Herr ein, zu ihm zu kommen und uns unter sein aufgerichtetes Kreuz zu stellen. Es ist der Blick auf das Kreuz, am Jesus, die Schlange, den Teufel besiegt hat. Gottvertrauen ist möglich, egal, was der Teufel uns ins Ohr flüstert.
Und wenn es euch an Vertrauen mangelt, was könntet ihr dann tun? Ein guter Hinweis. Wie wäre es in einer solchen Situation mit der Umsetzung des Vorschlags von Frau Breitfeld? Mit einem Gebet. Der Apostel Jakobus ermutigt in seinem Brief im Neuen Testament die Empfänger, besonders in herausfordernden Situationen standhaft zu bleiben. Und er schreibt dazu, wenn es einem von euch an Weisheit und Vertrauen fehlt, dann sollte er Gott darum bitten. Er wird sie erhalten. Denn Gott gibt sie allen vorbehaltlos und macht niemand einen Vorwurf. Was für eine Zusage. Krass. Mich hat diese Zusage schon dazu geführt, dass ich inzwischen zu Menschen sage, und jetzt weiß ich, dass zumindest einer hier am Raum gleich schmunzeln wird, wenn du dich an der einen oder anderen Stelle verbessern willst, wenn du wachsen willst, stärker werden willst, wenn du Schritte nach vorne machen willst, dann kämpf nicht drum. Nein, leg auch nicht die Hände in den Schoß, sondern falte sie. Falte die Hände und bete. Und dann losgehen, handeln und Gott wirken lassen. Dante Alighieri, ein ganz bekannter Schriftsteller aus dem späten Mittelalter war es, glaube ich, hat es einmal so geschrieben, der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt, der andere packt sie kräftig an und handelt. Genau. Wer von diesen beiden Typen, die hier beschrieben wurden, wollt ihr künftig sein? Und mit einer kleinen Geschichte zu unseren ganz eigenen Handlungsoptionen will ich dann unsere heutige Predigt auch beenden. Die Geschichte lautet Seesterne. Vor langer Zeit gab es einen Mann, der ging gewöhnlich hinunter zum Meer, um schriftstellerisch tätig zu sein. Eines Tages schaute er hinunter zum Strand und er sah in einiger Entfernung einen Mann, der ganz merkwürdige Bewegungen machte. Er lächelte zu sich selbst, stand auf und ging näher an den Fremden heran. Als er dann in der Nähe des Fremden stand, erkannte er was? Er erkannte einen jungen Mann, der etwas vom Strand aufnahm, und es dann ganz vorsichtig wieder in das weite Meer hineinwarf. Er sagte, guten Morgen, was tun Sie denn da, wenn ich mal fragen darf? Der junge Mann schaute auf und erwiderte erstaunt, na klar, klar können Sie mich fragen. Ich werfe Seesterne wieder zurück ins Meer. Sonst würden sie nämlich in der Sonne vertrocknen und sterben. Außerdem geht ja jetzt gerade auch die Flut zurück. Aber, junger Mann, meinte der Schreiber mit einem Lächeln auf seinen Lippen, Sie realisieren anscheinend nicht, dass es hier kilometerweit, Strand auf, Strand ab, Millionen von Seesternen gibt, die ans Land gespült würden. Das, was sie tun, ergibt doch überhaupt keinen Sinn und macht keinen Unterschied. Der junge Mann hörte ganz freundlich zu, dann bückte er sich, nahm einen Seestern in die Hand, schaute zuerst den Seestern und dann den Fremden an, warf ihn in die Welle hinein und sagte, für diesen einen hier, für den macht Sinn und auch einen großen Unterschied. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen in Christus Jesus. Amen. Wir singen jetzt gemeinsam noch das Gemeindelied 118 aus dem Roten Gesang. Wir wollen mit euch Fürbitte halten. Lieber Gott, voll Vertrauen auf deine Liebe tragen wir heute unsere Bitten vor dich. Herr, wir bitten dich für alle Eltern. Hilf ihnen, ihre Kinder im Vertrauen darauf zu erziehen, dass du immer an ihrer Seite bist. Wir antworten gemeinsam.
Du Gott, dem wir vertrauen, wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten dich für alle, welche enttäuscht wurden, dass sie wieder lernen, mit ihren Mitmenschen Vertrauen zu wagen und Vertrauen entgegenzubringen. Du Gott, dem wir vertrauen, wir bitten dich, erhöre uns.
Wir bitten dich, guter Gott, lass uns Vertrauen lernen auf deine Stärke, deine Zuversicht, dann dein Dasein für uns in deiner großen Liebe. Du Gott,
dem wir vertrauen, wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten dich für alle, denen es schwerfällt zu vertrauen, sei es als Krankheit, Armut, Perspektivlosigkeit, Krieg, Auswegslosigkeit oder Skepsis allem gegenüber. Du Gott, dem wir vertrauen, wir bitten dich, erhöre uns.
Wir bitten dich, Gott, für alle Verstorbenen, schenke du ihnen das neue Leben bei dir. Du Gott,
dem wir vertrauen, wir bitten dich, erhöre uns.
Was auch immer im Leben geschieht, Wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott mit uns ist. Ob zu Hause, unterwegs oder bei einem Gespräch. Ja, selbst wenn wir scheitern oder zweifeln, wenn wir Fehler machen und einander Unrecht tun. Gott ist mit uns und wir brauchen uns nicht zu fürchten. Gott begleitet uns, er stärkt uns, um Gutes zu tun und um füreinander da zu sein. Aber eben auch, um Fehler zu erkennen, um Unrecht anzusprechen, um Kraft zu haben und um Verzeihung zu bitten. Wir wollen jetzt gemeinsam mit den Worten weiterbeten, die uns Jesus gelehrt hat.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht hin im Frieden des Herrn. Und segne und behüte uns, Gott der Allmächtige, der Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.